Der Predigtext ist ein Stück aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 8. Paulus schreibt dort: Wir wissen ja, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden, dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht und wird für immer im Himmel bleiben. Darum seufzen wir und sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir werden nicht nackt dastehen, wenn wir unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. Doch solange wir noch in diesem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen müssen, sondern die neue einfach darüber ziehen. So könnte das, was an uns vergänglich ist, in einem neuen Leben aufgehen. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns darauf vorbereitet. Er hat uns ja als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Und so sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, dass solange wir in diesem Körper wohnen, wir fern vom Herrn leben und unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommen wird. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und beim Herrn sein. Daher ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Das gilt, ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Fremde leben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In meiner Lutherbibel von 1984, die Ausgabe, ist das überschrieben mit der Überschrift Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Und das bringt sicherlich auch ganz gut auf den Punkt, worum es in diesem ganzen Textabschnitt geht. Das ist das große Thema, verdichtet in Vers 8, wo es heißt, wir haben Lust zu sterben und beim Herrn zu sein. Sehnsucht nach einem anderen Leben. Sehnsucht nach einem anderen Leben ist aber ein Thema, was alle Menschen irgendwie kennen, glaube ich. Denn unser Leben ist ja von so vielen Beschwernissen und Lasten und Traurigkeiten und Brüchen gezeichnet, dass viele Menschen darunter auch wirklich seufzen. Und Paulus selbst sagt, wir seufzen auch. Das ist schon eine erste interessante Feststellung, dass Paulus, der ja Christ war, Apostel war, nicht etwa so tut, als sei das Seufzen aller Menschen etwas, was Christen nicht betrifft, weil sie es dann besser haben. Manche Gläubige gibt es, komische Gläubige, die den Eindruck erzeugen wollen, wenn man Christ ist und Jesus nachfolgt, dann ist alles fein. Das sagt Paulus nicht. Er formuliert klar den Wunsch nach Erlösung aus diesem irdischen Leben. Und insofern, finde ich, hat er einen durchaus, fast könnte man sagen, modernen Text hinterlassen. Denn viele Menschen sind heute auch so beladen und so überfordert mit ihrem Alltag, auch so unbefriedigt in ihrer Seele, dass sie da irgendwie raus möchten und ein Ventil suchen für ihren Schmerz. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und interessant ist, dass immer Menschen sich gegenseitig verurteilen. Man verurteilt immer denjenigen, der ein anderes Ventil hat. Also wer zum Beispiel Alkohol als Ventil nutzt, um das einfach mal zu verdrängen, da weiß dann die Allgemeinheit, das ist schlecht. Und wer sich den ganzen Tag vor dem Fernseher betäubt, um der Realität zu entfliehen, urteilt man weniger hart. Also wir sind einfach so gestrickt. Und ich meine, jeder weiß das ja auch. Auch die, die den Alkohol nutzen, wissen ja, es ist ja eigentlich ist das keine Lösung, aber man kann aber vielleicht mal wenigstens für einen Moment vergessen. Wenn es ganz schlimm kommt, wir hören das auch in diesen Tagen, dass es wieder wirklich zunimmt im Land, dann ist für manche der letzte Ausweg die Flucht in den Selbstmord, in den Suizid. Allerdings nicht, weil da eine konkrete Hoffnung besteht, sondern weil einfach die Verzweiflung da ist und weil man flieht. Flucht aus Verzweiflung. Und dann gibt es aber andere Menschen, und das ist wahrscheinlich die große, große Mehrheit, die durchhalten. Man hält eben einfach durch. Ne? Der Alltag ist eigentlich bescheiden, aber man hält durch. Man hat eine Pflicht zu erfüllen, aber in Wirklichkeit hat man sich schon längst aufgegeben. Man erwartet einfach nicht mehr, dass noch irgendetwas mich überraschen könnte, dass noch etwas kommt im Leben. Vielleicht irgendwie so als so ein Traum, ja, könnte ja, wäre doch schön, oder? Aber nicht als eine konkrete Vision für mein Leben, wie ich das noch gestalten kann. Und wenn wir auf dieser Folie, auf diesem Hintergrund, was ich, den ich jetzt entworfen habe, nochmal die Worte von Paulus hören, dann merken wir, das klingt hier ganz anders. Er sagt auch, wir haben eine schwere Last. Am liebsten wären wir schon beim Herrn. Also er möchte eigentlich auch dieses irdische Leben hinter sich lassen. Aber sein Text ist ja von vorne bis hinten von Hoffnung durchtränkt, von Trost. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird oder dieses Zelt, kann man auch übersetzen, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen, das ewig ist im Himmel. Ist das dein Glaube auch? Ich weiß es nicht. Mein Glaube ist es und ein solcher Glaube gilt weithin als irrational. Wenn man das so sagt, ja, dann gucken die Leute einen mit großen Augen an und sagen, glaubst du das wirklich? Und dann merkt man, sie glauben es eigentlich nicht. Es wird irgendwie akzeptiert, aber als ein rührendes Relikt irgendwie aus einer Zeit unaufgeklärter Menschen wird das so dann einem Bereich zugewiesen, so ja in dem Bereich der Fantasie darf das sein, dann sagt man ja schön, wenn es dir hilft, dann ist das ja schön, wenn jemand, der so beladen ist, dann da sich in so einen Trost flüchtet. Aber eins soll doch dieser Glaube nicht, nämlich den Anspruch erheben, eine gesicherte Erkenntnis zu sein. Also ihr könnt den Versuch mal machen. Wenn ihr sagt, ja, also ich glaube das, für mich ist das gut, dann werden eure Kollegen sagen, ja schön, dass es so ist, aber wenn du sagst, ich weiß, dass das so sein wird, dann kommt sofort der Widerspruch und sagt, kannst du gar nicht wissen, das ist alles nur irrationaler Glaube und so, ist ja schön, wenn du ihn hast, aber erheb hier mal nicht. Aber Paulus schreibt, wir wissen. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss eigentlich mal was zu diesem Thema sagen. Wir wissen. Also Paulus sagt ja nicht, wir flüchten uns in die Hoffnung oder wir hoffen doch sehr, dass am Ende dann noch irgendwie was kommt. Sondern Paulus sagt, wir wissen. Und dann stelle ich mal die Frage, was weiß man eigentlich überhaupt? Das lohnt sich mal darüber nachzudenken. Was ist dein Wissen, was du sagst, das weiß ich? Wo ist das eigentlich her? Es gibt einen Bereich von Wissen, wo wir sagen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Nicht? Dinge, die hat man gelernt, wenn man sie selber erfahren hat, gemacht hat. So, und dann ist das ein Erfahrungswissen. Aber das sind sehr, sehr viele Dinge, ich will nicht sagen das meiste, sehr viele Dinge wissen wir zum Beispiel einfach nur aus Büchern. Das hast du irgendwo gelesen, in irgendeinem Journal, und dann hat man das so aufgenommen, sagt man, ja, das wissen wir ja heute. Ist das wirklich so sicher? Also man hat ja dann eine Entscheidung getroffen, zu sagen, diesem Artikel vertraue ich. Ich vertraue dem Autor, der das geschrieben hat, ne, dass er ordentlich recherchiert hat. Ich vertraue dem Verlag, der es rausgebracht hat. Aber selbst prüfen können wir es gar nicht. Also merken wir schon, unser Wissen hat sehr viel mit Glauben und mit Vertrauen zu tun, wo wir das einfach aufnehmen, was andere sagen. Und es gibt jetzt eine Frage, um die es ja heute geht, nämlich gibt es eine Seele? Existiert die nach dem körperlichen Tod weiter, ja oder nein? Wie kann man zu dieser Frage etwas wissen? Und ich möchte euch ganz klar sagen, unsere wissenschaftlich orientierte Welt sagt, ja, da kann man nichts drüber wissen. Die Möglichkeiten der Naturwissenschaft, die geben uns da keine Antwort, können sie gar nicht. Weil Naturwissenschaft beschäftigt sich mit der Natur, mit der materiellen Welt. Und deswegen kann von vornherein Naturwissenschaft überhaupt gar nicht die Frage beantworten, zum Beispiel, ob es eine geistige Welt gibt. Habe ich schon mal gesagt in einem Gottesdienst. Ich kann ja mit einer Küchenwaage kann ich ja nicht Temperaturen messen, weil die dafür gar nicht geeignet ist. Das ist ein ganz anderes Feld. So, und wenn Naturwissenschaft sich damit beschäftigt, die Natur, die Welt, die materielle Welt zu beschreiben, zu analysieren, ist von vornherein klar, dass sie über die Frage, ob es eine Seele gibt, gar keine Aussage machen kann. Wie will sie das machen? Da müssen ganz andere Parameter her. Und da komme ich zurück zu dem Thema der Erfahrung. Paulus sagt, wir wissen etwas. Und das beschreibt er. Und ich will zuerst sagen, was er weiß, vorgibt zu wissen. Und dann will ich kurz etwas dazu sagen, woher er es weiß. Und dann will ich kurz etwas dazu sagen, wozu dieses Wissen dient. Also erstmal, was ist eigentlich dieses Wissen, von dem Paulus spricht? Er sagt, habt ihr ja in dem Text gehört, wir haben ein ewiges Zuhause im Himmel. Und dabei bezeichnet Himmel natürlich nicht den Sternenhimmel. Das ist ja eine kindliche Vorstellung, dass die Oma irgendwie bei den Sternen ist. Sondern im biblischen Sprachgebrauch kann Himmel für Verschiedenes gebraucht werden. Es kann für den Sternenhimmel gebraucht werden, das ist das All. Ne? Es kann für den Lufthimmel gebraucht werden, wo die Vögel fliegen, den wir heute genau unterscheiden in verschiedene Bereiche, Stratosphäre und so weiter. Und es kann gebraucht werden für eine vollkommen andere Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Das ist eine geistliche Welt und das wird auch Himmel genannt. Und der Paulus sagt, wir werden unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Ne? Unser Körper stirbt und verwest. Und da werden wir den aber verlassen und beim Herrn sein. Das Zweite ist also, dass Paulus sagt, wir werden als Person erhalten bleiben. Paulus sagt, wir wissen das. Wir werden als Person erhalten bleiben. Der Körper stirbt und wenn Paulus sagt, aber wir gehen dann zum Herrn und werden bei ihm sein, heißt das, du bleibst als Person erhalten. Das ist eine wichtige Information. Und zwar nicht als irgendein undefinierbar schwebendes Etwas, sondern als Person. Und Person heißt ja deine Lebensgeschichte, deine Werte, deine Prägung, was du alles erlebt hast, deine Enttäuschungen. Und alles, was dich ausmacht, wird erhalten bleiben. Es wird sich nicht auflösen in irgendetwas. Und das Dritte, was Paulus sagt, wir wissen es, unser Leben, sagt er, ist in diesem alten Zelt, nehmen das Bild jetzt auf, von Leid und von Seufzen geprägt. Und wenn Paulus sagt, wir wissen, dass das so ist, dass wir in diesem irdischen Leben seufzen, heißt das, dass Leid, Erfahrung und Niedergeschlagenheit und so weiter von vornherein nicht gegen den Glauben sprechen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich habe auch geglaubt, da war das dann irgendwie so ein Kinderglaube, der sich bis zur Konfirmation durchgerettet hat, dann war der irgendwo im Hinterkopf und dann irgendwann kommt im Leben der große Bruch, die große Enttäuschung und dann sagt man, jetzt kann ich nicht mehr an Gott glauben. Ich weiß nicht, wie es mir selber geht, man wird sicher durch Erschütterungen gehen, aber ich sage es jetzt mal, auch wenn ich nicht vielleicht so ganz schwere Erschütterungen erlebt habe, eine solche Aussage ist lächerlich. Und ich sage das nicht wertend oder richtend im Blick auf Menschen, die vielleicht so sprechen, sondern das ist jetzt einfach mal eine Sachanalyse, eine sehr nüchterne. Ne? Wenn man sagt, ja, ich kann das jetzt nicht mehr glauben, heißt das, man hat von vornherein ein völlig verzerrtes Bild, eine völlig idiotische Vorstellung von einem christlichen Leben, was das bedeutet und so weiter. Paulus sagt, wir wissen, dass dieses irdische Leben von Seufzen, von Leiden, von Lasten geprägt ist. Das ist keine Überraschung. Sondern das ist ein Erfahrungswissen, was Paulus hat. Und er macht damit auch deutlich, dass der Glaube nicht darauf abzielt, dass hier alles Seufzen für uns aufhört. Das ist überhaupt nicht Thema und Gegenstand dieses Glaubens, den Paulus vertritt. Dass alles einfach fein ist. Sondern er sagt, dieses Leiden, die Schmerzen, die haben einen Zweck, die sind da, ist eine Realität. Und richten unsere Herzen aus auf etwas anderes, auf eine andere Wirklichkeit, die einmal kommen wird, die in Erscheinung treten wird. Und da sagt er, das ist jetzt der letzte Punkt, es wird eine Verwandlung des Leibes geben. Und da macht Paulus hier aber zwei unterschiedliche Aussagen in diesem Text. Er sagt einmal, das schöne Bild, unsere irdische Hütte oder dieses Zelt wird abgebrochen. Und dann werden wir zum Herrn gehen. Das ist ganz deutlich, ne? Wir sterben. Aber dann sagt Paulus, wir würden diese irdische Hütte am liebsten gar nicht ausziehen oder verlassen, sondern wir würden am liebsten die neue einfach drüber ziehen, wie eine Jacke. Und dann könnten wir vielleicht, was jetzt vergänglich ist, könnte dann verwandelt werden in ein neues Leben. Das ist eine merkwürdige Idee, die er da hat. Aber wenn man sich in der Bibel auskennt, zum Beispiel vergleichend mal im ersten Korintherbrief liest, dann versteht man, was Paulus sagen will. Er schreibt nämlich dort, wir, schreibt er den Christen, ne? Und damit schreibt er auch uns, der Christenheit insgesamt, werden nicht alle entschlafen, also versterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, Und dann sagt er, die Toten, das war nämlich eine Frage in der Gemeinde Jesu in der damaligen Zeit, da waren schon einige Christen gestorben. Und dann sagt die Gemeinde, ja, was ist denn jetzt? Jetzt sind Leute von uns gestorben. Und die Gemeinde hat erwartet die Wiederkunft Jesu. Und die sagt, ja, was ist denn jetzt mit denen, die gestorben sind? Und dann sagt Paulus, die werden auferstehen und wir, die wir noch leben, werden verwandelt werden. Also da wird der irdische Körper verwandelt werden. Und Paulus sagt das dann so, das Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit. Das Sterbliche wird verwandelt werden in Unsterblichkeit. Das ist die Hoffnung, die Paulus hier ganz konkret der Gemeinde mitteilt. Und jetzt ist ja die Frage, das behauptet Paulus, wissen wir. Diese vier Dinge wissen wir. Woher weiß er das? Und das ist ja wieder die Frage. Uns wird das ja streitig gemacht. Die Leute sagen, das könnt ihr gar nicht wissen. Das ist nur so eine Glaubensfantasie irgendwie. Aber Paulus sagt, es gibt eine Möglichkeit, Dinge zu wissen, die jenseits liegt von naturwissenschaftlicher Erforschung in Labors. Und zwar geht aus 1. Korinther 15 hervor, dass Paulus es einerseits von den Leuten wusste, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, die ihn hatten sterben sehen und die selber bezeugt haben, er ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn angefasst. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, zählt er das auf, wer ihn alles gesehen hat. Petrus und der und der und der, die kannte er persönlich. Und dann sagt er zuletzt von mehr als 500 Leuten auf einmal, das ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Himmelfahrt Jesu. Und Paulus schreibt, und von denen leben die meisten noch. Das schreibt er irgendwann in den 50er Jahren nach Christus. Ne? Und da schreibt er, die meisten leben noch. Das heißt, er will damit ja sagen, die können gefragt werden als Zeugen. Und deswegen ist das auch völlig unerheblich, zum Beispiel, ob man jetzt irgendwie auf naturwissenschaftliche Weise herausbekommen kann, ob so etwas sein kann, dass jemand von den Toten aufersteht. Wenn jemand sagt, ich habe ihn ja gesehen, dann ist diese ganze Fragerei zu Ende. Der sagt, das interessiert mich überhaupt gar nicht, ob alle Wissenschaftler dieser Welt sagen, das geht nicht, ich habe es ja gesehen. Das ist völlig irrelevant. So, und dann bleibt nur die Frage, ob man das für vertrauenswürdig hält. Ist diese Quelle vertrauenswürdig? Das ist dann die Frage. Wenn ich sage, wenn ich weiß aus der Geschichte, was keiner bestreitet, dass die ersten Christen, die meisten von denen, also Petrus zum Beispiel, dass die ihr Leben verloren haben, weil sie den auferstandenen Jesus bezeugt haben, sind sie einen Kopf kürzer gemacht worden, wenn es gut ging, oder gekreuzigt oder in die Arena den wilden Tieren vorgeworfen, dann sage ich, jemand, der sich so eine Sache nur eingebildet oder ausgedacht hat, wird das nicht tun. Also ich halte das für sehr glaubwürdig, weil kein Mensch sein Leben hingibt für eine Fantasie. Sondern die Leute waren davon so überzeugt, dass sie gesagt haben, das ist egal, wenn wir jetzt das Leben genommen bekommen, wir wissen es, dass Jesus auferstanden ist, sonst hätten sie diesen Weg nicht gewählt. Und dann wusste Paulus es ja aus eigenem Erleben, weil er ja ein Christenhasser war und gesagt hat, Petrus, diese ganzen Spinner sind nicht vertrauenswürdig. Und dann geht er nach Damaskus, die Gemeinde zu verfolgen, aufzuspüren. Und da hat er diese Begegnung, diese Christusbegegnung. Und dann wird aus dem Christenhasser Saulus, wird dann auf einmal der Völkerapostel Paulus. Und er sagt, ich weiß doch, was ich erlebt habe. Also eigene Erfahrung. Und dann drittens ist es natürlich auch ein Wissen, das kommt durch das Studium der Heiligen Schriften und durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in seinem Herzen, dass er das plötzlich verstanden hat, was er da liest. Und das möchte ich euch sagen, das sind Dinge, die sind dir auch zugänglich. Vielleicht wirst du nicht so eine Erscheinung haben, wie Paulus sie hatte, der auf einmal in diesem hellen Licht wie geblendet ist und dann die Stimme Gottes hört, die Stimme Jesu hört. Ne? Saulus, warum verfolgst du mich? Ein solches Erlebnis wirst du vielleicht, ich habe sowas nie gehabt. Aber es gibt ja daneben auch eine innere Stimme, wie jetzt bei dem Hoffnungsfestübertragung ist auch abends ganz oft gesagt worden, es gibt so eine Stimme des Herzens, die man wahrnimmt, nicht mit den Ohren. Das wäre ja auch eine Verkürzung, wenn man sagt, also etwas hören kann man nur akustisch über Schall, ne? Sondern wir sind Menschen aus Leib und Seele, wir haben so etwas wie eine Seele und da kann man Dinge wahrnehmen. Und ich habe das sehr deutlich wahrgenommen, dass das die Wahrheit ist. Und ich kann euch das gar nicht erklären, warum das so ist. Ich kann nur sagen, dass es so ist. Ich könnte nicht anders leben und diese Welt mir erklären als nur so. Anders geht es nicht. Aber das ist mein persönliches Aber das steht dir offen zu sagen, ich lese in den Heiligen Schriften, ich stelle ernsthaft die Frage, ob diese Quellen vertrauenswürdig sind. Ich schaue mir die Leute an, die heute sagen, dass sie Jesus nachfolgen und glauben. Yassir Erik in der letzten Woche, ne, hat abends gepredigt oft, ein Christ aus dem Sudan, war Muslim, hat seine Familie verloren, hat alles verloren, weil er Christ geworden ist und sagt, ich habe Gottes Stimme gehört und erfahren und jetzt verkündigt er das Evangelium. Ein Zeuge heute, nicht irgendwo vor Zeiten. Und das könnt ihr doch auswerten, ihr könnt das doch zusammennehmen. Das, was die Bibel sagt, was heute Menschen sagen, und man kann durchaus ein Ergebnis daraus finden. Und wozu führt jetzt dieses Wissen, was Paulus vorgibt zu haben? Während Leid und Enttäuschung und Bedrängnis die meisten Menschen lähmt und ihnen die Orientierung raubt, spricht Paulus von einer ganz anderen Erfahrung. Paulus sagt nämlich, Gott hat uns schon jetzt vorbereitet auf dieses andere neue Leben, was kommt. Er hat uns nämlich seinen Geist geschenkt. Und dieser Geist, der Geist Jesu, den Jesus selbst verheißen hat, wohnt in den Gläubigen und stiftet da eine Wirklichkeit, die völlig unangreifbar und unantastbar ist von Argumenten, die andere Leute haben. Das muss man eben auch einfach mal sagen. Das erreicht mich nicht. Also wenn ein Biologe mir erklärt, dass das alles aus seiner Sicht anders ist und den Menschen nur reduzieren will auf seine materiellen Bestandteile, das erreicht mich nicht. Weil ein inneres Zeugnis da ist durch Gottes Geist, was ganz klar sagt, es ist anders. Und Paulus sagt, wir haben diesen Trost durch den Geist Gottes, wir haben Kraft, wir gehen von einer Kraft zur anderen. In einem Text im Korintherbrief sagt Paulus, wir sind bedrängt von allen Seiten, aber wir verzagen nicht. Und er hat also eine ganz klare Vision, dieser Mensch Paulus, einmal von einer Zukunft, die kommen wird. Und dann sagt er, am liebsten hätte ich es, wäre schon da. Und das bringt ihn aber nicht zu einer Flucht aus diesem Leben, in irgendeine Fantasie, sondern es bringt ihn zu einem sehr konkreten Handeln. Nämlich, dass er sagt, ich will das Evangelium verkündigen, alle Menschen sollen es hören, ich möchte möglichst viele Menschen gewinnen können für das Reich Gottes. Und während also heute viele Menschen stöhnen und sagen, eigentlich hat alles keinen Sinn mehr, es hat ja alles keinen Sinn mehr. Ne? Wenn den Menschen genommen wird, was ihr Leben ausmacht, sagen sie, es hat keinen Sinn mehr. Ob das jetzt im Alter ist, wenn die Gesundheit flöten gegangen ist, man nur noch da sitzt oder im Bett liegt, und nichts mehr machen kann, sagen Leute, hat keinen Sinn mehr. Meine Mutter hat noch nie gesagt, es hat keinen Sinn mehr, weil sie jetzt eigentlich nur noch im Rollstuhl ist, obwohl sie oft weint, weil meine Mutter, ich habe immer gesagt, die hat so ein Helfersyndrom. Die musste immer irgendwie was machen. Man sagt, bleib doch einfach mal sitzen. Und jetzt ist sie gezwungen. Ja, da weint sie manchmal. Aber ich habe noch nie gehört, dass sie sagt, es hat alles keinen Sinn mehr, weil sie betet. Ich habe als Jugendlicher eine blinde Frau gekannt, die war mit Anfang 20 erblindet. Und wenn wir die besucht haben mit unserer Gemeindejugend, hat die nie gesagt, ja, ist alles sinnlos, ich sitze hier nur in meiner Wohnung. Nee, die kannte uns alle mit Namen. Und ich habe gedacht, wieso kennt die mich mit Namen? Ich war doch nie bei der. Weil sie für alle Frauen des Frauenkreises und deren Familien gebetet hat. Und da wusste die, das ist der kleine Trima. Das ist ja auf ihrer Gebetsliste. Die hat nie gesagt, ist doch alles sinnlos. Die hat gebetet für alle in der Gemeinde, jeden Tag. Das ist erstrebenswert. Und wenn man solche Beispiele kennt im Leben, sage ich, ich kenne ja diesen Menschen. Ich habe diese Frau ja kennengelernt. Dann sage ich, das ist für mich erstrebenswert, das andere nicht. Und wenn man eine solche Entscheidung trifft und sagt, das möchte ich auch, möchte auch ein solches Leben leben, und wenn man Gott darum bittet, wird einem das gegeben. Gott kann dir für dein Leben eine sehr konkrete Vision geben, auch wenn alles Kacke ist. Das wollen wir auch nicht schönreden. Ich will auch nicht sagen, ja, und wir beten jetzt und dann wird alles schön. Nein, es kann sein, es bleibt Last, es bleibt Beschwernis, es bleiben offene Fragen. Man zweifelt, man sagt, wird das alles ein gutes Ende nehmen? Das bleibt. Aber die Hoffnung, die Gott da hineingibt durch seinen Geist, die ist unauslöschlich. Die musst du aber selber erfahren. Du kannst nicht Anteil haben an meinen Glaubenserfahrungen. Du musst sie selber machen. Du musst selber dein Herz Gott hinhalten. Und da möchte ich noch ein letztes aus diesem Text sagen, was mich gestern Abend noch ganz spät überrascht hat. Paulus sagt, wir sehnen uns danach, dass wir diese Behausung verlassen, weil wir ja von Gott bedeckt werden mit etwas Neuem und da stehen wir nicht nackt da. Und das hat mich irgendwie so angesprungen, diese Aussage, wir stehen nicht nackt da, weil ich glaube, dass viele Menschen heute auch mit einem unglaublichen Gefühl der Nacktheit unterwegs sind. Wie komme ich darauf? Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die inszeniert körperliche Nacktheit überall, wo man es gar nicht will. Ne? Fährt man mit dem Auto, zack, auf einmal sieht man da so eine Frau und denkt man, wieso hat die nicht mehr an? Also überall wird das inszeniert. Das ist eigentlich so eine inszenierte Schamlosigkeit, körperlich gesehen. Aber daneben ist eine unglaubliche Scham entstanden. Und ich nehme das so wahr, vielleicht sagt ihr, ach, das ist überspannt, die Wahrnehmung, als meine Wahrnehmung. Menschen verschwinden zunehmend in der Masse. Und ein ganz klares Symptom dafür ist, finde ich, wenn man mal so sieht, wenn Feten gefeiert werden, das ist gar nicht mehr möglich, sich zu unterhalten. Weil die Musik so laut ist, das geht gar nicht. Das heißt, auf einer solchen Feier ist überhaupt nicht das Ziel, dass man sich gegenseitig begegnet und wahrnimmt, sondern das Ziel ist eigentlich, dass man verschwindet. Und ich glaube, dass das mit Scham zu tun hat, sich wirklich zu zeigen. Da fühlt man sich auf einmal nackt, gesehen zu werden. Es ist ein unbestimmtes Gefühl so der Unzulänglichkeit, dass man nicht genügt, irgendwie den Werten und Ansprüchen der Gesellschaft, den äußeren Idealen, die über die Netzwerke ja so verbreitet werden, ne? Oder auch wie man zu sein hat. Und da ist man auf der Flucht. Der zwanghafte Versuch, irgendwie sich zu verbergen, indem man sich anpasst, indem man nicht irgendwie eine eigene Meinung sagt, die dann angegriffen wird. Da ist auf einmal komisch, wenn man dann alleine diese Meinung vertritt. Oder man lenkt von eigenen Baustellen ab, indem man ständig auf der Flucht ist in andere Lebensumstände. Kenne ich auch Menschen, die müssen alle naselang, auf einmal ist bei denen alles anders. Und man hat das Gefühl, die sind eigentlich immer auf der Flucht. Aber es gibt auch noch eine andere Art, mit dieser empfundenen Nacktheit umzugehen. Man könnte auch viele Menschen inszenieren, sich auf unglaubliche Weise. Ne? Da wird etwas nach außen gezeigt, auch in den Netzwerken. Das ist das Bild, was ich von mir zeige, aber dahinter verberge ich mich. Und das gab es aber immer schon. Heute wird das mit den neuen Medien gemacht und früher waren andere Möglichkeiten da. Viel Klamauk, manche Leute hört man immer reden und viel Klamauk machen. Aber der Kern der eigenen Person verschwindet dahinter. Ne? Und das funktioniert auch durch Erfolg oder durch viel Geld, was man dann zeigt und was man sich alles leisten kann und so weiter. Alle diese Versuche sind sinnlos. Erstens führen die zu nichts und zweitens führen die letzten Endes zu einer Auslöschung irgendwie der eigenen Person. Und das möchte Gott so nicht. Sondern er möchte nicht, dass wir uns nackt fühlen, sondern er möchte bekleiden. Übrigens, die Sündenfallgeschichte ist da sehr interessant. Ne? Der Mensch gerät in Entzweiung mit Gott und auf einmal sieht er, oh, ich bin nackt und ist entzweit mit Gott und auch mit seinem Nächsten. Und da machen sie sich Schürzen aus Feigenblättern. Irgendwie ist eine tolle Geschichte. So sind die Menschen, die wollen sich selber immer irgendwie so. Und Gott ist voller Erbarmen. Er sagt, pack diese Feigenblätter weg, das ist irgendwie keine Bekleidung, die lange halten kann. Und dann steht da, und Gott bedeckt den Menschen, er macht ihnen Kleiderausfälle. Also Gott ist barmherzig, er möchte unserer Nacktheit durchaus begegnen. Und Paulus sagt, wir werden nicht nackt dastehen, sondern wir werden von Gott bedeckt werden, bekleidet mit einem ganz neuen Kleid. Und an anderer Stelle sagt Paulus, dieses Kleid kriegen wir jetzt schon, du kannst das jetzt schon bekommen, das ist das Kleid der Gerechtigkeit Gottes. Der sieht dein Leben an und sagt, ja, ist vieles wirklich Murks, aber du musst dich nicht nackt fühlen vor meinem Angesicht, sondern im Propheten Jesaja steht, Gott hat mich mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit bekleidet. Und das Neue Testament sagt, es ist die Gerechtigkeit Jesu. Er hat alles getan, was Gott gefällt. Wenn du wissen willst, wie ein Menschenleben aussieht, was Gott gefällt, dann liest die Evangelien und dann siehst du es an Jesus. Und er hat das getan und Gott sagt, ich sehe dich an durch diese Brille. Und du bist nicht nackt. Und deswegen ist der christliche Glaube etwas sehr Konkretes, was uns in diesem irdischen Leben auch schon hilft. Nicht eine Jenseitsvertröstung, sondern mir ist gesagt von Gott, obwohl ich mich oft auch ungenügend empfinde, du bist genug. Dein Bemühen um deine Kinder, es mag defizitär sein, dir selber vorkommen, du bist mir genug. Der Versuch, Versöhnung zu leben, der uns oft nicht gelingt, hat es auch schon viele Tränen gegeben, auch in unserer eigenen Familie. Manche wissen das. Und ich habe immer mit diesem Anspruch gelebt, Frieden, Vergebung, Liebe zu üben in meiner eigenen Familie. Oft nicht gelungen. Das befreiendste Wort, das jemand gesagt hat, und Gott sieht es und es ist ihm genug. Warum? Nicht, weil es toll ist, sondern weil Gott versprochen hat, dass er in den Schwachen mächtig sein wird mit seiner Kraft. Und deswegen, egal was dein Leben jetzt ausmacht an Baustellen, an Problemen, an Niedergeschlagenheit, halte es Gott hin und halte ihm dein Herz hin und Gott wird dir sagen, wenn du wirklich vor ihm offen dastehst, ehrlich, dann wird er dir sagen, ich weiß das alles, ich sehe das, es ist genug. Und meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Das hilft uns zu einem sehr relaxten Leben. Und dieser Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.